Ja, aber du hast recht mit dem Rallye, das ist natürlich...
Peter wirkt richtig geknickt.
Na, ehrlich jetzt?
Naja.
Okay, wir machen weiter, wir lassen uns nicht ablenken.
Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders. Und wir fahren sie alle in...
Erst fahren, dann reden. Und damit Hallihallo von meiner Seite. Ich bin Jan Götze und ihr hört die Folge 75. Aber auch in dieser Folge bin ich natürlich nicht alleine, denn mir gegenüber sitzt Peter. Hallo,
ja,
Peter.
Ich bin Peter Fischer. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Folge 75, das ist fast schon irgendwie quasi ein Jubiläum, ne?
Boah, wir müssen uns das vielleicht überlegen, was wir
die
machen.
Die Dreiviertel zu 100 ist geschafft.
Was machen wir bei der 100?
Keine Ahnung, irgendwas Gutes.
Eine fette Party und ihr kommt alle vorbei.
Oh, oh, das klingt nach einem Facebook-Event. Aber erstmal kümmern wir uns um Folge 75 mit einem Auto, das ungefähr so klingt.
Der Sound.
Es klingt schon biestig.
Ja, ein bisschen. Das waren auch so ein bisschen so leichte Fehlzündungen waren es ja nicht, aber man merkt schon, dass wenig Abgas gegen Druck macht Sinn. Also ist gut.
Ja.
Es verspricht, lustig zu werden.
Ja.
Und was ist es?
Es ist ein Peugeot 106 S16.
Ja. 106 kennt man, glaube ich, ne? Das ist Peugeot 106. Ein mittlerweile beliebtes Anfängerauto, vielleicht nicht mehr ganz so beliebt, weil es werden weniger mit der Zeit.
Und die werden teurer.
Genau. Aber ja, Peugeot, Kleinstwagen, also im Grunde Massenware. Aber das Kürzel S16, das verspricht irgendwie Gutes.
Leistung in erster Linie. Allerdings muss man dazu ja auch sagen, S16... 106 S16 gab es in Deutschland offiziell gar nicht, ne?
Genau. Also in Deutschland gab es den 106 mit 1,6 Liter GTI 16V. Und soweit ich richtig informiert bin, ist das die Entsprechung des S16.
Genau, das habe ich auch so rausgefunden. Und das ist irgendwie interessant, denn in Frankreich hieß der 106 also nie offiziell GTI. Der hatte viele Kürzel, XSI, Rallye, Sport, S16, aber nie GTI.
Tja.
Und in Deutschland oder auch in der Schweiz, habe ich zum Beispiel herausgefunden, und in Belgien wurde das Auto als GTI vertrieben.
Ja, okay. Ja, aber GTI hat ja auch gleich schon irgendwie sportlichen Touch. Aber Moment, bevor wir weitermachen und bevor wir uns die 106er Baureihe nochmal ganz kurz zu Gemüte führen, müssen wir natürlich, glaube ich, als erstes mal aufklären, was ist S16? S steht für Soupape, also Ventile auf Französisch. Und 16 ist die Anzahl der Ventile, also im Grunde das, was in Deutschland 16V heißen würde. Die Franzosen machen es ja immer alles ein bisschen anders. Heißt S16 oder S16.
Hm. Ah, das hat Peter lange geübt, das hat er mir schon vorher erzählt. Und jetzt war deine große Stunde.
Ja, jetzt war die große Stunde, jetzt ist sie auch schon wieder vorbei. Mal sehen, naja, egal. Wir machen einfach weiter und tun so, als wäre nichts gewesen. S16.
An dieser Stelle muss ich ganz kurz einhaken, ja, denn wir haben ja letztens Post bekommen. Ja. Da wurde sich, ich will mal nicht sagen, beschwert.
Nee, beschwert
angemerkt.
Ist,
ja, genau, es wurde, ja, angemerkt ist gut, wie wir in der Folge zum Lamborghini Huracan STO das ein oder andere italienische Wort doch nicht ganz korrekt ausgesprochen haben.
Ja, und wir arbeiten natürlich weiter an weiteren Zuschriften einfach, indem wir einfach immer weitermachen.
Genau, immer weiter falsch aussprechen.
Nein, also SS. Ich glaube, das geht schon fit. sonst schreibt uns gerne an podcast@autobild.de oder schreibt uns gerne auch auf Instagram an. Erst fahren, dann reden, alles in einem Wort durchgeschrieben. Wisst ihr ja, wenn ihr es noch nicht wisst, nutzt es mal, denn dann landet ihr direkt bei uns im Posteingang. Warum ist S16, warum ist das wichtig? Es gibt nämlich noch eine Begebenheit, die müssen wir noch ganz schnell sagen. Also, Motoren mit zwei oben liegenden Nockenwellen wurden erfunden von Peugeot.
Ja, klar.
Und zwar im Jahr 1912 in einem Rennmotor damals. Der Vorteil darin lag einfach darin, weniger bewegte Massen, gleich höhere Drehzahlen, gleich mehr Leistung, also zwei oben liegende Nockenwellen und dann dementsprechend bei einem Vierzylinder 16 Ventile ist immer gleich sportlicher Charakter. Und deshalb 106 S16 mit sportlichem Charakter.
Sehr gut.
Haben wir die Geschichtsstunde beendet. Jetzt müssen wir aber noch mal kurz den 106 erklären, Jan.
Okay, das kann ich gerne machen. Also 106, das ist ein Kleinstwagen, der zwischen 1991 und 2003 so ja knapp 2,8 Millionen Mal gebaut wurde. Also wirklich sehr, sehr erfolgreich, dieses Modell. Mhm. Und es wird unterschieden in zwei Modellen beim 106. Einmal Phase 1 oder S1 bis 1996 und dann Phase 2 oder eben S2 ab 96. Und das ist eigentlich so die Grundunterscheidung. Und dann gibt es natürlich sowohl vom S1 als auch vom S2 ganz, ganz viele Versionen und Sondermodelle.
Ja, Sondermodelle vor allem.
Ja.
Junge, Junge, was eine Liste. Also wirklich exquisites Zeug. Damals ja, gab absolut. Es noch diese Spezialsondermodelle, auch so themenmäßig schön sortiert. Ne? Das ist ja. irgendwie
das haben wir
ist
das schon verloren gegangen. Beim VW Golf 3 VL6 ja. damals angemerkt. Da war das auch schon so. Ja, das ist irgendwie komplett verloren gegangen. Gibt es einfach nicht mehr heutzutage.
Nee, das lohnt sich anscheinend gar nicht mehr, sonst wird es ja weiter gemacht werden.
Ja, scheinbar. Alles dem Rotstift zum Opfer gefallen.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, also man kann sagen, beim Phase 1, da gab es auch natürlich unterschiedliche Leistungsstufen von 45 PS bis 103 und beim S2 waren es dann sogar bis zu 118 PS. Also durchaus sportliche Geräte dabei. Mhm. Der Nachfolger, wenig überraschend, das war der 107.
Mhm. Da waren nicht mehr ganz so viele sportliche Geräte.
Da war es dann schon mit sportlichen Geräten eher mau, ne?
Nur Kleinstwagen.
Ja.
Was übrig blieb, kein, ja, nichts Sportliches mehr. Aber ein Fahrzeug, was uns ja beide sehr, sehr fasziniert, ist ja der 106 Rallye, ne?
Absolut. Und da müssen wir auch so ehrlich sein, eigentlich wollten wir auch gerne einen 106 Rallye fahren, denn wie ihr euch sicherlich schon denken könnt, ist das hier, der 106 S16, ist das vierte Auto, was wir bei unserem Besuch in Sochaux in Frankreich bei Peugeot gefahren sind. Und angefragt hatten wir 106 Rallye. Eigentlich egal, ob S1 oder S2. Lieber S1, aber S2 wäre auch cool.
Den erkennt man eigentlich am besten daran, dass er so weiße Felgen hat, ne?
Genau, ja.
Daran, also haben auch dann viele nachgemacht einfach, weil es halt ein günstig zu reproduzierendes Merkmal ist. Aber das sind so weißer 106 mit weißen Felgen.
Ja, genau.
Und diesen Streifen drauf.
S1 dann innen roter Teppich, S2 blauer Teppich. Ah, da könnten wir uns wahrscheinlich schon beide wieder drin verlieren. Aber egal, einen fahrbereiten 106 Rallye hatte Peugeot leider nicht da. Und so ist es dann der S16 geworden. Und woran man den erkennt, das schauen wir uns jetzt mal an.
Das Design.
Also, als erstes, wir haben es ja schon gesagt, es ist ein Kleinstwagen und Kleinstwagen in den 90er Jahren bedeutete wirklich klein. Ja, ja
winzig, also genau. Mini.
Genau, ja.
Also, solche kleinen Autos gibt es heute kaum noch.
Nee, also wirklich die absolute Ausnahme, solche kleinen Autos heutzutage. Damals war das normal. Wir reden über ein Auto, was 3,68 Meter lang ist.
Ja, wenn man jetzt zurückdenkt. Der Aston Martin Vantage V8, wo wir, also aus der Folge 74, wo wir gesagt haben, der ist jetzt auch nicht besonders groß. 4,47 Meter waren das, glaube ich. Also nochmal, naja, 80 Zentimeter, 70, 80 Zentimeter kürzer nochmal. Also wirklich.
Und der 106 hat eine Rückbank.
Das stimmt.
Der Aston nicht.
Ein komplettes Auto.
Ja, die Breite 1,62. Und eine Höhe von 1,38.
Ja, also abmessungsmäßig wirklich sehr überschaubar.
Alles. Ein perfektes Auto für die Stadt.
Ja, oder vielleicht auch die Landstraße, wenn sie schmal ist. Ja,
oder auch die.
Radstand, der Vollständigkeit halber, 2,81 38,5. Also auch wirklich ein kurzer Radstand, aber natürlich dem Auto angemessen. Ne? Also es sieht jetzt nicht irgendwie eigenartig aus, dass der so kippelig aussieht, sondern ja, kleines Auto, kleiner Radstand.
Absolut.
Jetzt müssen wir noch einmal ganz kurz sagen, also ganz, ganz viele werden wahrscheinlich eine 106 kennen. Ich bin mir fast sicher. Also das ist schon ein Auto, was ja auch viel Verbreitung gefunden hat.
Ja, definitiv. Die Frage ist nur, ob das jetzt jeder vor Augen hat, weil für mich war das jahrelang so ein Auto, was man zwar häufig gesehen hat, aber ich zumindest nie wirklich so wahrgenommen habe. Also ja, war im Straßenverkehr einfach da. Und jetzt erst, wo es nicht mehr so häufig da ist, denkt man, oh, ist eigentlich ein ganz interessantes Auto gewesen.
Ja, stimmt. Da hast du recht. Mir ist es in Frankreich so aufgefallen, wie viele da noch rumfuhren.
Ja,
ich vermute mal, keine Abwrackprämie irgendwie. Und da fährt man die halt so lange, wie sie halten. Und sie halten offensichtlich ziemlich lange, weil noch ganz schön viele von den 106ern rumgefahren sind.
Ja, definitiv. Aber auch ganz schön viele 205 noch. Also ja. Ich glaube, es hat natürlich auch viel noch mit Stolz zu tun. Wenn die Autos dann halten, dann will man die auch weiterfahren. Ne? Dann sagt man nicht, jetzt tausche ich einfach mal durch gegen was Neues.
Ja, könnte sein, ja. Oder man macht einfach immer weiter, solange bis das Ding auseinanderfliegt.
Ja.
Also Optik des 106, da müssen wir, glaube ich, jetzt nicht allzu viel zu sagen. Vielleicht gucken wir mal so ein bisschen mehr darauf, was macht den S16 denn aus?
Ja.
Weil da gibt es schon so ein paar Merkmale, wo man den doch vom Standard 45 PS Peugeot 106 unterscheiden kann.
Als erstes müssen wir aber natürlich nochmal sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das eben schon gesagt habe, der S16 ist ein Serie 2 106. Also nicht die erste Serie, die ist noch ein bisschen eckiger.
Ja.
Der S2 ist einfach ein bisschen runder, wobei ich jetzt hier nicht über ein rundes Auto sprechen würde, grundsätzlich. Aber das vielleicht als kleine Info vorweg. Ansonsten entspricht der S16 optisch weitestgehend dem 106 Sport. Und der 106 Sport, den erkenne ich zumindest immer als erstes an diesen Rathausverbreiterungen.
Ja, stimmt. Lackierte Radhausverbreiterung, die auch gleichzeitig sozusagen Schwellerverkleidungen sind.
Genau.
Macht das Auto ganz subtil tatsächlich ein bisschen breiter und ein bisschen stämmiger irgendwie vom Aussehen. Ist so komisch, weil es jetzt wirklich, wahrscheinlich ist es dann nur ein Zentimeter auf jeder Seite, aber man sieht es, wenn man das Auto als Ganzes mal sieht.
Auf jeden Fall. Außerdem Nebelscheinwerfer vorne in der Schürze.
Sportliche Schürze mit runden Nebelscheinwerfern. Sieht
genau.
Schon gut aus.
Das darf auch nicht fehlen. Und wir haben auch einen kleinen Dachkantenspoiler, wenn wir mal weiter rumgehen. Das ist jetzt nichts Riesiges, zumindest an heutigen Maßstäben gemessen. Aber im normalen oder am normalen 106 gab es das so nicht.
Und es gibt auch hinten eine sportliche Schürze, ne? Da ist
korrekt.
In der Mitte so ein. Ist es Luftauslass, Lufteinlass wird es nicht sein, aber es ist eben ja eine freie Fläche sozusagen, wo dann nochmal so ein Wabenmuster drin ist. Also man hat sich schon auch Mühe gegeben, den auch von hinten sportlich aussehen zu lassen, den S16 beziehungsweise den 106 Sport, weil die Anbauteile sind die gleichen. Ne?
Genau, und den Sport gab es ja übrigens auch mit 60 PS oder auch 75.
Ja, da war es dann nur die Optik.
Da war es dann wirklich nur die Optik. Ja. Und was ich ganz wichtig finde, weil das einen enormen Unterschied ausmacht, zumindest in Kombination mit den angesprochenen Schwellerverbreiterungen oder sportlichen Schwellern, der Wagen ist auch eine Ecke tiefer als ein normaler 106. Und ein normaler 106 wirkt ein bisschen hochbeinig. Mhm. Und der 106 Sport oder auch als S16 überhaupt nicht. Der wirkt schon, der steht schon, ja, das klingt jetzt dumm, wenn ich das sage, weil es halt so ein kleines Auto ist, aber steht schon relativ satt da.
Ja, das stimmt. Trotz kleiner Felgen.
Ja, winziger
Felgen. 14 Zoll Felgen.
Ja.
Sowas findet man heute also wirklich nur noch in Ausnahmefällen.
Ja, allerdings.
Aber auf dem 106 S16 wirken sie eben nicht unterdimensioniert, weil das Auto an sich ja natürlich auch so klein ist. Was hatten wir da für ein Radreifenformat drauf?
185, 55, 14.
Ja, okay.
Und das sind so 5 Speichenfelgen. So ein bisschen so
eingedreht.
Genau,
ne?
So ein bisschen eingedreht. Ein
bisschen Turbinenlook.
Ja, genau, aber
also
nur
minimal.
So leicht, genau. Ja. Und 4-Lochfelgen ansonsten. Weil das finde ich interessant, beim 106 erste Serie gab es noch 3 Loch.
Ja, hat noch gereicht. Aber dabei sind ja auch 4 Lochfelgen schon mittlerweile.
Ja, heutzutage findest du die gar nicht mehr. Ja. Nee. Und das ist aber wirklich auf unserem Exemplar fast gar nicht zu erkennen. Auf den Türen vorne S16-Logos. Und die sind rot. Und warum erkennt man die kaum? Weil unser Auto auch rot war.
Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt zu sagen, wenn ihr könnt, nehmt man das Handy in die Hand. Instagram, erst fahren, dann reden. Alles in einem durchgeschrieben. Ihr wisst ja Bescheid. Aber ein paar neue gibt es sicherlich auch noch. Also herzlich willkommen an die neuen. Und bei uns auf dem Instagram-Kanal, da gibt es diesen roten 106 S16 zu sehen.
Genau. Und das ist natürlich nicht irgendein Rot. Die Farbe heißt Red Lucifer.
Okay, also es ist ein teuflisches Rot. Er sieht so harmlos aus. Wobei, nee, ganz ehrlich, ich finde, ja, er sieht harmlos aus, aber ich finde trotzdem, dass er sehr, sehr sportlich aussieht, komischerweise. Und ein Karosseriedetail, was dazu noch beiträgt, außer den Verbreiterungen und der Schürze, die ich sehr sportlich empfinde, sind die Außenspiegel.
Ja.
Das sind nämlich so ganz filigrane, sportliche Außenspiegel, also so 90er Jahre sportlich. Ich finde, das trägt unglaublich viel dazu bei, dass das Auto irgendwie seinen Sportcharakter hat. So.
Ja, definitiv. Also auch wenn das vielleicht ein bisschen kurios klingt, wenn man sich das Auto mal ein bisschen in Ruhe anschaut und so das Design so ein bisschen wirken lässt, muss ich wirklich sagen, das sieht richtig gut aus. Also es ist für mich einer der gelungensten Kleinwagen überhaupt. Alles wirkt wie aus einem Guss.
Ja.
Wie du gesagt hast, mit diesen Verbreiterungen und so wirkt er relativ sportlich. Ich finde, das ist so ein Auto, da hat man gleich das Gefühl, noch ein bisschen tiefer, andere Felgen drauf, geschüsseltes Lenkrad und dann irgendwie auf eine kleine verwinkelte Rennstrecke.
Ja, stimmt. Ich finde, die Proportionen sind wirklich, also beim 106 für einen Kleinstwagen, wirklich super gut gelungen. Ne? Die Phase 2 erinnert mich persönlich so ein bisschen an den Peugeot 406.
Mhm.
Also der sieht irgendwie vom Gesicht her, sieht er, obwohl es so ein kleines Auto ist, sieht der sehr erwachsen aus. Und auch die Phase 1, das Vor-Facelift sozusagen, auch da muss ich sagen, Peugeot 405, erkenne ich da schon raus. Es sieht wirklich aus wie ein komplettes Auto, designmäßig à la Bonheur. Also echt gelungen.
Sind wir uns mal wieder einig, ne?
Ja, was haltet ihr davon? Schreibt gerne an podcast@autobild.de, wie euch das Design des 106 gefällt. Ich bin mir sicher, da gibt es viele, viele Meinungen.
Wir freuen uns drauf. Glaube ich auch.
Ja.
Okay, und für uns wird es Zeit, mal reinzuschauen in den Innenraum.
Einen Moment noch, eine kurze Anmerkung noch.
Ja, hau raus.
Bevor es verloren geht. Wir sprechen hier von einem Sportmodell, ja, aber Auspuff ist nicht sichtbar.
Ja, ist versteckt.
Versteckter Auspuff, ungewöhnlich, aber ist beim 106 S16 so.
Ja, er will halt nicht zu dick auftragen.
Hinter der Sportschürze versteckt, ja, undercover unterwegs. Okay, jetzt steigen wir aber mal ein. Ne?
Der Innenraum.
Auf den ersten Blick wirkt der Innenraum jetzt nicht so ganz so sportlich. Also mir sind sofort aufgefallen natürlich die Sitze, Stoffsitze. Wenn man jetzt großzügig sein will, kann man sagen, sie sind minimal sportlich, so, aber sind jetzt keine Sportsitze in meinen Augen.
Nee, rein sportlich sind sie nicht, das stimmt, aber sehen schon ein bisschen konturierter aus als Standardsitze,
ja.
Sagen wir es mal so. Und sie sind auch ziemlich weich, ne?
Ja, genau.
Also es ist schon...
Und sie
sind so plüschig irgendwie.
Ja, die haben außen, finde ich, ist so wie so ein Kordmuster. So, sind so die Sitzwangen, die sind so ein bisschen wie so ein Kordstoff. Und die Sitzflächen und auch die Rückenlehne, die sind wirklich in so einem wilden Muster. Das ist wieder so, das haben wir auch schon beim VR6 gesagt, so 90er Jahre par excellence.
Das sind die Ausläufer der 90er Jahre auf jeden Fall. Als hätte da jemand mit einem Pinsel mit Rot und Weiß oder Rot und Grau noch so ein paar Pinselstriche raufgesetzt auf das Gestühl. So wahllos.
Ja,
aber
genau.
Gut.
Ja, und dann ist er scheinbar auch nochmal abgerutscht an die Türtafeln.
Genau.
da geht dieses Muster einfach noch ein bisschen weiter.
Es muss unglaublich schwer sein, wenn man solche Autos in Zukunft restauriert und in den Originalzustand zurückversetzen will. Und diese Stoffe, wo kriegt man diese fancy Stoffe her?
Ja.
Das ist einfach verloren.
Aber gut, du kannst ja einen schwarzen nehmen und dann machst und du irgendein Pinsel, Muster da drauf und es wird keiner verstehen, dass es dann nicht exakt das Original ist. Ja, ansonsten, das Cockpit des 106, auch da, es ist nicht super sportlich, ja. Also man hat ein Dreispeichenlenkrad mit Airbag.
Relativ wulstig das Ganze.
Genau, gar nicht so klein oder so, wie man es erwarten würde.
Nee.
Ja, ansonsten haben wir dann noch ein, wo ich nachgelesen habe, was wohl sehr, sehr besonders ist. Wir hatten noch das originale Clarion-Kassettenradio da drin.
Ja.
Und laut verschiedenen Foreneinträgen ist es ein super gesuchtes Teil.
Das ist der heilige Gral.
Ja, das weiß ich nicht, aber es ist wohl ein super gesuchtes Teil.
Echt?
Weil viele wohl natürlich irgendwie in den 90er oder 2000er Jahren da den neuesten heißen Scheiß eingebaut haben.
Ja.
Ja, also gibt's wohl nicht mehr so häufig.
Okay, das sind wir eine richtige Zeitkapsel gefahren.
Ja, könnte man so sagen. Ich meine, das Auto hatte ja auch nur 57.900 Kilometer gelaufen.
Ja.
Und es war Baujahr 96, also ein ganz früher Phase 2.
Ja. Und wirklich in einem hervorragenden Zustand gemessen, also oder sagen wir mal, so wie es die Laufleistung auch schon vermuten lässt, der war wirklich optisch, war da keine Macke dran.
Nee, das Ding war wirklich sehr, sehr gepflegt. Vor allen Dingen, wenn man jetzt bedenkt, dass das ja so eine Art Auto ist, die sicherlich gerne verheizt wurde.
Ja, ich denke.
Und sicherlich auch gerne noch ein bisschen optimiert, ob nun optisch oder technisch.
Ich glaube, da gab es auch wirklich eine riesige Tuning-Szene. So.
Ja, gibt's heute noch. Ich habe mal ein bisschen bei YouTube geschaut und so. Da gibt's Kompressor-Umbauten, Turbo-Umbauten.
So.
8.500, 9.000 Touren. Also wirklich wilde Gerätschaften.
Also unserer war serienmäßig, sagen wir es mal so.
Das stimmt.
Mir hat besonders gut gefallen, muss ich gestehen. Das ist ja, wie gesagt, sehr klein, das Fahrzeug. Und ich habe ja ein großes Herz für kleine Autos. Die Raumausnutzung, wirklich gut. Also ich mit meinen 1,95, wo wir schon bei den Sitzen waren, kann im 106 jetzt nicht ergonomisch perfekt sitzen, aber ich kann gut drin sitzen. Also meine Haare kitzeln oben am Dachhimmel rum. Aber ansonsten tipptopp. Ich muss ein bisschen breitbeiniger sitzen quasi, also um das Lenkrad dann noch ordentlich bedienen zu können. Aber für so ein kleines Auto wirklich hervorragend. Und ich glaube, mit einer anderen Sitzkonsole kann man wahrscheinlich sogar noch ein Stückchen weiter nach unten.
Ich wollte gerade sagen, also ich finde die Raumausnutzung und das Raumangebot auch super. Also wenn du keine Probleme hast, dann werde ich erst recht keine Probleme haben. Aber ich fand tatsächlich die Sitzposition etwas ungewohnt. Ich glaube tatsächlich hauptsächlich, weil das Lenkrad vom Gefühl her zu groß für das Auto ist. Denn selbst ich hatte schon Probleme, dass ich meine Beine so ein bisschen breiter halten musste. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass der Sitz noch ein bisschen tiefer kommt. Also du hast es gesagt, andere Sitzkonsole und dann schön geschüsseltes Lenkrad da rein. Dann kommt es ja eh ein bisschen näher zu dir.
Und eine Bassrolle?
Nein, nein, wir wollen jetzt hier... Das sind alles wichtige... Optimierung.
Das stimmt.
Um halt besser fahren zu können.
Ja, das ist korrekt. Ja, ja. Also beim geschüsselten Lenkrad bin ich immer dabei, das weißt du.
Ja, aber das ist trotzdem sehr bemerkenswert, wie viel Raum Peugeot aus diesem kleinen Auto rausgeholt hat.
Das ist heute so nicht mehr möglich. Also, nee. Man muss auch sagen, also ganz ehrlich, wenn man die Tür zumacht, dann merkt man auch, wo der Raum heute dann nicht mehr vorhanden ist, weil es sind so dünne Türchen. Ne? Also da will man jetzt nicht unbedingt, dass einem jemand in die Seite reinfährt.
Ja, oder ich meine, schau dir allein mal die B-Säule an. Ne? Das ist auch wirklich ganz filigranes Bauteil. Wir haben halt nicht irgendwie wie heute 8 Airbags oder mehr.
Ja.
Also es ist immer, diese Vergleiche hinken ja immer so ein bisschen, ne? Wenn man dann Autos von vor 20 oder 25 Jahren mit heutigen Autos vergleicht, auch was das Gewicht angeht, dann ist es eigentlich immer nicht ganz fair den heutigen Autos gegenüber.
Bemerkenswert allerdings, dass dieser kleine S16, den wir da fahren durften, echt schon vergleichsweise komfortabel ausgestattet war, ne? Wir hatten elektrische Außenspiegeleinstellung.
Ja.
Das ist wirklich nicht selbstverständlich, gerade in dieser Fahrzeugklasse und diesem Baujahr. Und wir hatten auch elektrische Fensterheber.
Ja,
bedient
korrekt.
An der Mittelkonsole, also nicht in der Tür. In der Tür war nur die Außenspiegeleinstellung. Also zwei elektrische Features, die wahrscheinlich nur wenige 106 haben.
Ja, vermutlich schon, das stimmt.
Ansonsten war es allerdings sehr analog und sehr, ja, ich würde mal sagen, rustikal sozusagen. Also das, alles das, was man fürs Fahren braucht, war natürlich da. Schöne Jägerinstrumente.
Ja, ich habe nur darauf gewartet, dass wir
die
endlich
waren echt top, ne?
Auf die Instrumente zu sprechen kommen.
Und da können wir wieder, für Zuschriften sorgen, denn diese Instrumente, also zumindest der Tacho, bis 220, also da ist der Anspruch schon da auf jeden Fall, auch wieder mit orangefarbenen Markierungen, ne? Bei 50, 90 und 130. Das Thema hatten wir schon mal beim 190er.
Jo,
ich erinnere mich gut.
Ja, ja, ja.
Also der 106 wartet auf jeden Fall auch mit Hilfestellung auf dem Tacho auf.
Und man muss sagen, dass diese Instrumente also super klar ablesbar sind, ne? Also überhaupt nicht verschnörkelt, nicht verspielt. Da erkennt man wirklich perfekt, wie schnell man fährt oder auch wie hoch man dreht. Denn der Drehzahlmesser geht bis 8000.
Ja.
Das ist schon mal per se gut. Aber der rote Bereich, der beginnt erst bei 7200 Touren, ne? Man kann fast den ganzen
sportlicher
Drehzahlmesser nutzen.
Ja, stimmt. Ja, das kaum, wie heißt das? Kaum, mit so, kaum Verschnitt?
Ja, vielleicht. Vielleicht sagt man so. Ich weiß nicht.
Außerdem gibt es natürlich noch ein paar Zusatzinstrumente und also wirklich wenige. Es gibt eine Uhrzeit, also eine Uhr, eine Digitaluhr, Tankanzeige logischerweise, Wassertemperatur und eine weitere Temperaturanzeige, wobei ich auf meinem Foto absolut nicht erkennen kann, worum es sich handelt. Ich nehme aber an, dass es Öltemperatur ist. Kannst du das deuten?
Gute Frage. Nee, kann ich auch nicht deuten.
Also wer das deuten kann...
Würde mich aber auch wundern, wenn der schon Öltemperatur hat.
Eigentlich ja, ne?
Hm. Gute Frage. Also Wasser ist definitiv links.
Ja,
also links
korrekt.
Vom Tacho. Und rechts
ist einfach nur ein roter Bereich und ein weißer Bereich.
Vielleicht und ist es
vielleicht ist auch
Batteriespannung.
Also wer von euch helfen kann, schreibt an podcast@autobild.de oder schreibt uns auf Instagram an. Wir sind gespannt, was dabei rauskommt.
Mhm.
Und lassen den Blick weiter in Richtung Mittelkonsole schweifen, oder?
Ja, das können wir gern machen. Wobei ganz so viel gibt es ja eigentlich nicht mehr zu sehen. Unterhalb des angesprochenen Radios haben wir noch die Lüftungsdüsen. Das Auto hatte, also unser 106, hatte keine Klimaanlage, sondern einfach nur Heizung und Lüftung, Zigarettenanzünder und natürlich, den finde ich optisch sehr stylisch, den Knopf für den Warnblinker.
Und ich habe lange gedacht, dass das ein Feature ist vom 106 Rallye, weil der ist nämlich knallrot und hat so sieben so kleine
Noppen.
Bohrungen
ja,
quasi
Noppen nach
irgendwie,
innen.
Ne? Genau. Also der ist irgendwie so perforiert und ich dachte, das wäre so, das hätten die beim 106 Rallye gemacht, weil das einfach stylischer aussieht. So zum roten Teppich noch so ein roter Warnblinkerknopf. Aber offensichtlich ist das einfach der Warnblinkerknopf im 106, der so knallrot ist.
Ja. Das ist so.
Ja, und dann gibt es noch so ein Defrost-Heckscheibe und das war's.
Genau.
Ansonsten nur hartes, schwarzes Plastik.
Ja, ist eben Kleinstwagen, ne?
Ja.
Darunter gibt es noch eine kleine Ablage und dann haben wir den Schaltknauf. Relativ kleiner Schaltknauf mit Schema aufgemalt obendrauf. Fünfgang Haarschaltung, Rückwärtsgang unten rechts. Ja, und ich glaube, sonst haben wir gar nicht mehr so viel zum Innenraum zu sagen, ne?
Nee, es passiert ja nicht besonders viel im Innenraum, wo nicht viel Platz ist. Da muss man auch nicht viel erwähnen. Aber eine Sache noch, und zwar, wenn man mal die Motorhaube aufmacht.
Mhm.
Und das ist eigentlich dann ja auch eine gelungene Überleitung zu den technischen Daten gleich. Aber wenn man die Motorhaube aufmacht, das ist echt heftig, weil für ein so kleines Auto, es gibt zwei Dämpfer, die die Motorhaube aufhalten. Mhm. Und wie weit die Motorhaube aufschwenkt,
ja.
Jo, das ist wirklich enorm.
Fast 90 Grad.
Ja.
Und das ist so ein bisschen wie bei Mercedes, wie die Servicestellung bei Mercedes.
Genau.
Und ich denke mal, das wird auch genau der Grund sein, dass du eben gut an diesem Motor arbeiten kannst. Und da halt viel Platz drumherum hast.
Aber schon clever auch, ne? Dass man dann einfach sagt, komm, kleines Auto und dann schwenkt die Haube wirklich, also so wie du sagst, fast 90 Grad einfach auf. Richtig gut. Sehr reparaturfreundlich.
Vielleicht haben sie auch schon von vornherein irgendwie drüber nachgedacht, dass da viele Engine Swaps und so gemacht werden. Immer die dicken Maschinen da rein. Und dann ist es einfacher, wenn die Motorhaube halt schon so weit aufschwenkt.
Es könnte sein. Technische Daten.
Das Datenblatt.
In Deutschland wurde der 106 S16, wie gesagt, als GTI 16V vertrieben. Aber beide, also sowohl der S16 als auch der GTI, die hatten den gleichen Motor, 1,6 Liter Vierzylinder. Und das habe ich jetzt noch nachgelesen. Diese Version heißt TU5 J4.
Mhm.
Das ist einfach nur Nerdwissen am Rande. Wichtig ist, 118 PS bei 6600 Umdrehungen und ein maximales Drehmoment von gewaltigen 145 Newtonmeter.
Und auch bei relativ hohen Drehzahlen, 5200 Touren müssen anliegen, damit diese 145 Newtonmeter ins Fünfganggetriebe geschickt werden. Also es riecht nach Drehzahl hier, wenn man sich die technischen Daten anguckt.
Ich muss jetzt gerade zwangsläufig an die letzte Folge denken, Folge 74 der Aston Martin. Ja. 685 Newtonmeter bei 2000.
Also ist es auch ein Auto gewesen? Wie ist das möglich?
Leicht unterschiedliche Charakteristik beim Motor, könnte man vermuten.
Ja, definitiv. Aber auch lustig, weil gerade so hohe Drehzahlen, das sieht man heute ja kaum noch, ne? Also Leistung, ja, okay, bei der Leistung ja, aber beim Drehmoment ist ja meistens
immer früh anliegen.
2,5, 2,8, irgendwie so spätestens. Und das ist schon, ja, das ist oldschool.
Also, auch wenn es das Topmodell ist, denn wir haben ja gesagt, also mit 118 PS war es serienmäßig der stärkste 106. Muss man jetzt ja so ehrlich sein, das klingt jetzt erstmal wirklich alles andere als beeindruckend. Also wenn man heute hört 118 PS, 145 Newtonmeter, oh, dann sagt man, okay, das ist nicht besonders viel. Aber jetzt darf man eben nicht vergessen, das Auto ist natürlich auch leicht.
Ja, es ist enorm wenig Blech um einen herum. Hast du ein Leergewicht am Start?
Ja.
Es gibt kein exaktes Leergewicht. Ne?
Genau.
Man kann sich nur annähern. So geht es mir nämlich auch. 800 Kilo hätte ich jetzt mal geschätzt beim S16.
Also ich glaube, ich weiß, wir haben viele Peugeot-Fans unter unseren Hörern, haben uns auch schon einige geschrieben. Wenn ihr es besser wisst als ich jetzt, schreibt uns gerne. Das, was ich gefunden habe zum S16, 950 Kilo.
Nein.
Doch, denn der 106 Rallye S1, und der war ja noch mal leichter als der S2, der hat ein Leergewicht von 810.
Okay, ich ziehe meine Schätzung also knallhart wieder zurück.
Ja, wie gesagt, ohne Gewehr, aber wenn ihr es besser wisst, schreibt uns gerne. Podcast@autobild.de ist die Adresse. 950 Kilo, davon würde ich jetzt auch erstmal ausgehen. Peter wirkt ganz nicht deprimiert.
So, ja,
aber das ist ja immer noch extrem leicht. Das ist noch immer
eine Tonne.
Ist immer, immer noch deutlich leichter auch als der Mitsubishi Space Star beispielsweise.
Ja, aber du hast recht mit dem Rallye, das ist natürlich.
Peter wirkt richtig geknickt.
Na, ehrlich jetzt. Naja. Okay, wir machen weiter. Wir lassen uns nicht ablenken.
Ich wollte gerade sagen, so oder so können wir jetzt ja weitermachen mit den Fahrleistungen.
Mhm.
Denn von 0 auf 100 braucht der 106 S16 8,7 Sekunden und er hat einen Topspeed von 205 km/h.
Ja. Und also für so ein kleines Auto über 200.
Ich wollte gerade sagen, das wiederum sind nämlich, finde ich, schon beachtliche Werte.
Ja.
Und definitiv. Jetzt muss man ja auch bedenken, das Ganze schon 1996, ja? Also vor, lass mich rechnen, 27 Jahren. Das ist schon wild. Also ich glaube, wenn du einen Kleinwagen hattest, der über 200, 200 fuhr in den 90ern, also ich weiß, dass als ich irgendwie so, ich weiß nicht, 8, 9 war, hat mein Dad immer zu mir gesagt, also wenn ein Auto 200 fährt, das ist schon...
Dann ist es schnell.
So irgendein sehr Auto, schnell. Ja, also auch Kombis, Limousinen und das war halt ein Kleinwagen. Also das finde ich schon... Das ist zum Beispiel viel beeindruckender zu lesen als jetzt die reinen Leistungswerte.
Das stimmt, ja. Okay.
Wichtig ist noch, immer Vorderradantrieb, nur der Vollständigkeit halber natürlich.
Ja.
Und Fünfgang-Handschaltung, haben wir auch schon gesagt. Und ich habe noch einen Neupreis sogar gefunden von damals. Willst du schätzen oder hast du auch einen gefunden?
Wie ich schätze. Ja. Aber ich habe mit den 800 Kilo habe ich schon derbe daneben geschätzt.
Ja, aber jetzt kannst du ja besser, besser schätzen. Also, wir sprechen über D-Mark. Oh.
Das muss irgendwas um 19.000 Mark, 20.000 Mark.
Nee. Deine Schätzungen werden nicht heute besser.
Ist schlecht heute schätzen.
Heute ist nicht gut. 28.000 Mark.
28.000 Mark? Mhm. Oh, ich dachte, in den 90ern wäre alles gut gewesen.
Oh nein. Peter ist völlig desillusioniert hier.
Nein. Ich reiß mich am Riemen jetzt.
Du, alles gut.
28.000 Mark?
Ja.
Boah, okay. Naja, aber wenn man das jetzt 1:1 umrechnet in Euro, 14.000 Euro? Das ist schon billig.
Für 9 wäre das jetzt billig, ja, absolut.
Gut, lass mal Schlüssel drehen.
Wir fahren mal los.
Das Fahren.
Ich würde mal starten, denn ich kann das aus der Perspektive des Hinterherfahrenden mal als erstes beurteilen. Denn ich bin zuerst den 206 GT gefahren aus Folge 59. Und
auf den Holzreifen.
Genau, das war ja eigentlich ein nicht eingefahrener Neuwagen mit Originalbereifung. Also da haben wir es ja bewusst ruhig angehen lassen. Ja, und dann musste ich zusehen. Also ich war das dritte Auto in unserer Kolonne. Vorne unser Guide Erik, dann du im 106 und dann ich im 206 GT. Ja, und ich weiß nicht, das hat ungefähr... Also wenn es lange gedauert hat, hat es ungefähr 3 Kurven gedauert. Dann habe ich euch schon nicht mehr gesehen. Ne?
Was? Wirklich?
Also, das war wirklich phänomenal zu sehen, wie dieses, also ganz vorne Erik fuhr ein 308, wie dieser kleine 106 da hinterher flitzte, so. Und ich dachte mir so, ich probiere es halt auch gar nicht. Also das Auto, der 206 GT, wie gesagt, dem wollten wir jetzt auch nicht so die Sporen geben. Aber ich vermute fast, dass selbst wenn das Auto eingefahren gewesen wäre mit vernünftigen Reifen, selbst dann wäre es echt schwierig gewesen, da dran zu bleiben.
Der Einsatz hätte sehr, sehr hoch sein müssen dann. Ah. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall.
Also, das war mein erster Eindruck vom 106. Lang habe ich ihn nicht gesehen, nur ein bisschen in der Stadt. Und als dann die Landstraßen kamen, war die mehr oder weniger weg. Aber du kannst ja mal berichten, wie es sich für dich angefühlt hat.
Aber komisch, so ging es mir nachher auch.
Ja.
Also für mich hat es sich erstmal so angefühlt, dass ich den Sitz ganz nach hinten gemacht habe, also komplett hinten ran.
Das habe sogar ich gemacht und ich bin 12 Zentimeter kleiner als du.
Und ich hatte trotzdem das Gefühl, ich habe die Pedale mit der Befestigung sozusagen getreten. Also wirklich mit dem
mit der Aufhängung.
Fuß, genau, oben die Aufhängung noch mitgetreten. Ja, da hätte man schon ein bisschen, hätte man einfach ein bisschen mehr Flexibilität gebraucht, was die Sitzeinstellung angeht. Machte aber gar nichts, denn so wie sich alles bedienen ließ, also gerade Pedalerie, Kupplung, Gas, Bremse, finde ich, das Erste, was mir aufgefallen ist, das fühlte sich überhaupt nicht so an wie ein Kleinstwagen. Man kennt das ja vielleicht so von ganz kleinen Autos, dann tritt man die Kupplung und es ist einfach so, als würde man einfach nichts bedienen. Es ist alles total leichtgängig, so fisselig irgendwie, überhaupt kein Gefühl drin. Und das war beim 106 S16 tatsächlich überhaupt gar nicht so. Es hat sich richtig mechanisch und richtig solide angefühlt alles. Die Bedienkräfte waren auch grundsätzlich so, dass man irgendwie das Gefühl hatte, man sitzt wirklich in einem veritablen Auto. Das fand ich als erstes total faszinierend.
Ja, kann ich genauso bestätigen. Also habe ich auch gedacht, wie gesagt, selbst für mich musste der Sitz schon ganz nach hinten, dann passte allerdings alles. Aber alles, was du gerade gesagt hast, würde ich so unterstreichen. Nur bei der Kupplung ist mir aufgefallen, ich hatte so das Gefühl, die war auf den ersten paar Zentimetern relativ schwergängig. Ich glaube, dadurch hatte man auch dieses mechanische Gefühl. Mhm. Und dann wurde sie aber ein bisschen leichtgängiger. Hast du es auch so wahrgenommen? Also erst ein kleiner Widerstand und dann wurde sie doch ein bisschen leichter.
Naja, du bist ja als zweites gefahren. Bei mir war noch alles in Ordnung.
Das lassen wir einfach so stehen.
Nee, ist mir tatsächlich nicht aufgefallen.
Okay.
Wüsste ich nicht.
Nee, alles klar.
Ich war damit beschäftigt, meine großen Füße gut sortiert zu bekommen, dass ich die Pedale wirklich einzeln bedienen konnte.
Die Bremse hingegen, die fand ich hatte, um das Fahren schon mal diesbezüglich vorwegzunehmen, die hatte ein sehr, sehr gutes Pedalgefühl und hat auch wirklich ein gutes Vertrauen geschafft. Wobei wir uns eben schon gefragt haben, ob diese Serie auf unserem 106 wohl die Serienbremsanlage war, ne?
Ja, denn die Bremsscheiben zumindest vorne waren gelocht.
Ja.
Ich bin skeptisch. Also ja. Mitte der 90er auf dem Kleinst waren gelochte Bremsscheiben. Die Peugeot-Fans da draußen werden sich vielleicht noch erinnern. Wir freuen uns auf Zuschriften. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht ganz vorstellen. Aber hat zumindest, vielleicht jetzt nicht die Lochung, aber grundsätzlich die Bremsanlage wirklich auch wieder super modern vom Gefühl. Also dass das jetzt irgendwie fast 30 Jahre alt ist, wenn man jetzt mal so ein bisschen grob das einschätzt, hätte ich nicht gedacht. Sehr modern, gut definiertes Bremsgefühl einfach.
Ja.
Richtig, richtig, richtig gut.
Ja, und das zieht sich eigentlich durch das gesamte Auto. Also egal, ob wir da jetzt auch über das Fahrwerk zum Beispiel sprechen oder auch die Lenkung, alles hat sich so angefühlt, als würde das auch aus einem Auto stammen können, was eine Klasse höher angesiedelt ist.
Ja, das stimmt. Und auch wesentlich moderner noch ist, ne? Weil wir sprechen hier ja grundsätzlich über ein Auto. Ich glaube, die Bodenplatte teilt sich der 106 mit dem Citroën AX, auch wenn da jetzt irgendwie karosserietechnisch nichts drauf hinweist. Also wir sprechen über ein Auto, was Ende der 80er, in den 80ern entwickelt wurde. Und das merkt man dem null an, ne?
Nee, gar nicht. Wirklich gar nicht. Am meisten neben dem Motor, da dann gleich nochmal drauf, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Am meisten überrascht hat mich tatsächlich das Fahrwerk. Das Fahrwerk war extrem ausgewogen. Wir haben ja schon gesagt, ein bisschen tiefer eben das Fahrwerk auch vom 106 Sport. Und man merkt richtig, das Auto ist zwar sportlich abgestimmt, aber nicht zu straff. Also so ein bisschen genauso wie beim 205 GTI beispielsweise. Man kann so richtig mit dem Auto spielen auf diesen französischen Landstraßen. Ich meine, klar, da ist das Auto halt auch geboren. Aber das Fahrwerk gibt einem super Vertrauen, finde ich.
Ja, mir ist aufgefallen, und das habe ich mir wirklich rot reingeschrieben in mein Skript. Wir sind ja relativ huckelige Straßen gefahren, auch so über Kuppen und so. Und es hat sich alles super stabil angefühlt. Also ja. Es war immer berechenbar. Das war nicht so Kleinstwagen-Style, dass man so das Gefühl hat, die Räder flattern irgendwie so im Wind, sondern es war echt, ja, einfach sehr satt vom Fahrwerk her, dieses Gefühl, was das vermittelt hat. Echt
ja.
Gut.
Und du hast schon gesagt, es waren teilweise ja wirklich ganz schöne Kuppen und so dabei. Das Fahrwerk hat auch nicht einmal durchgeschlagen beispielsweise.
Ja.
So und man hat wirklich dadurch ein hohes Vertrauen in das Auto und kann sich relativ nah an den Grenzbereich herantasten, muss man sagen.
Ja.
Und auf diesen kurvigen, welligen Landstraßen hat das Auto schon übelst Spaß gemacht. Also konnte so richtig schön zirkeln. Immer schön am Gas bleiben, so. Und das sah auch von hinten, die kurze Zeit, wo ich es gesehen habe.
Und weg.
Sah das auch von hinten richtig geil aus, wenn man so sieht, wie dieses Auto vor einem so wegzieht über so buckelige Straßen und man so richtig sieht, wie die Aufhängung arbeitet und das ganze Auto so ja, das ist auf jeden Fall schon auch ein Spektakel von außen schon gewesen.
Es hat was Ästhetisches, ne? Absolut. Wenn so Autos so, gerade wenn das Fahrwerk so arbeitet und so, man kennt ja auch so Rolling Shots oder so, ne?
Mhm.
Wenn so einfach so Autos Car to Car, also aus einem anderen Auto gefilmt werden, wenn die so über so eine Buckelpiste fahren, das sieht schon stylisch aus. Was ich noch reinbringen möchte, ist natürlich jetzt einmal, dass das Auto klein ist. Du sagtest gerade, man kann damit so wunderbar auf diesen Landstraßen rumzirkeln und so. Das ist natürlich einfach nochmal der entscheidende Faktor eigentlich, dass man so ein überschaubares Auto hat von der Größe. Du kannst halt viel mehr Straße nutzen und irgendwie ist die Connection zum Auto natürlich viel, viel größer, wenn du weißt, wenn ich meinen Arm ausstrecke, dann komme ich an die Beifahrertür. Das ist sozusagen einfach, du hast mehr das Auto im Gefühl drin sozusagen. Wo befindet sich das Rad so ungefähr, als wenn das unüberschaubarer ist?
Absolut. Und natürlich erst recht auf diesen französischen Landstraßen, die ja nun einfach auch nicht ganz so viel Platz bieten.
Ja, aber dafür kannst du doch erstaunlich viel Straße nutzen mit dem kleinen Ding.
Ja, das mit dem kleinen Ding schon. Aber überleg mal jetzt, da mit dem Aston aus der letzten Folge zu fahren.
Ja.
Da wärst du auf der gesamten Spur, hättest du ausgefüllt.
Das ist schon eher stressig.
Ja, genau.
Das stimmt. Übrigens, wenn ihr mal in Frankreich wart, wird euch wahrscheinlich auch aufgefallen sein, so Supermarktparkplätze und so, ne?
Mhm.
Ey, wie schmal die Parkplätze in Frankreich sind. Also die sind wirklich, also ich habe das Gefühl, die sind für 106 gebaut. Und das ist einfach das Maß, was genommen wurde. Wenn man da mit einem modernen, etwas größeren Auto ankommt, dann denkt man auch so, oh nein, bitte nicht. Das ist einfach so, die stehen so dicht an dich dann. Naja, gut, gut. Aber wir müssen über den Motor reden.
Ja.
Denn der Motor ist natürlich hier wieder einmal das Herzstück.
Ja, das haben wir uns extra noch aufgespart. Also, es ist natürlich ein Saugmotor, aber es ist eigentlich ein Saugmotor, wie er im Buche steht. Also unterhalb von 4000, da passiert jetzt noch nicht so viel. Bei 4000 merkt man, okay, jetzt schiebt er an. Und bei 5000, da hat man nochmal so richtiges Gefühl, jetzt geht's ab.
Ja.
Und dann kann man das Ding auch wirklich über 7000 drehen. Auch wenn man, also am Anfang hatte ich so die ersten paar Mal so ein bisschen Hemmung. Dachte ich, okay, aber gut. Erik hat auch gesagt, den muss man richtig ausdrehen.
Ja.
Ja, und dann haben wir das halt auch gemacht. Und man hat so richtig gemerkt, so irgendwo so zwischen 5 und 7,2, ey, da hat er sich so wohl gefühlt, dieser Motor, ne?
Ja, das stimmt. Also da wird er richtig, richtig giftig. Ich finde, untenrum ist aber für so ein kleines Auto auch schon ausreichend Drehmoment da. Das finde ich, ist wirklich, ich habe extra mal drauf geachtet, also 50 im fünften Fahren, so bei 1500 Touren und dann so, natürlich jetzt nicht schlagartig ans Gas gehen, aber so langsam ans Gas gehen, überhaupt kein Verschlucken, das muss man jetzt mal mit einem modernen Turbomotor machen, da wird erstmal gar nichts passieren.
Ja.
Und der ist einfach so sauber rausgezogen, aber natürlich, das Highlight ist natürlich tatsächlich so, wie du sagst, so ab 5000, wenn er so, sich so richtig warm gedreht hat, dann geht's ab.
Ja, und wenn du dann so auf so irgendwo dann so in diesem Bereich 5, 5,5, 6 aus der Kurve rauskommst, dann schön auf Zug so aus der Kurve raus, das macht richtig Spaß, ne?
Wobei man auch dazu sagen muss noch, dieses Exemplar stand jetzt auf M&S-Reifen, ne?
Ja, das war tatsächlich...
Da hätte ich eher gedacht, oh, so auf Zug aus der Kurve raus.
Ich dachte tatsächlich,
ob das was wird.
Am Anfang, das wird der limitierende Faktor sein, weil das haben wir natürlich schon gesehen, als wir losgefahren sind. Es waren so Goodyear Four Season,
ja.
14 Zoll. Ach, ich schwor, okay, da hätten sie ja vielleicht mal ein paar anständige Reifen draufziehen können.
Das wird eine Eierei.
Genau, aber gut, vielleicht waren wir auch, also ich zumindest, ich bin ja vom 206 GT umgestiegen mit den Reifen, die irgendwie 20 Jahre alt waren. Dagegen waren diese neueren Reifen, echt top. Also hätte ich nicht gedacht. Die haben eigentlich einen ganz guten Job gemacht. Natürlich wäre jetzt auf Sportreifen sicherlich noch spaßiger gewesen. Aber auch so können wir uns, glaube ich, nicht beschweren.
Nee.
Und der Motor, wie gesagt, ich habe hier noch stehen, ich schreibe mir das dann ja immer, so die wichtigsten Stichpunkte schreibe ich mir immer direkt auf, wenn wir dann abends im Hotel sind. Oder halt irgendwo eine Pause machen. Er hat sich ein bisschen angefühlt wie so ein VTEC. Nicht ganz so extrem.
Habe ich auch gerade dran gedacht, als du das erzählt hast. So,
ja,
so dieses Spektrum 5000 bis 7200.
Genau, ja. So ein bisschen wie so ein Honda VTEC. Und ich weiß, das habe ich gerade schon in der Folge 74 gesagt, bei einem ganz anderen Auto. Aber auch hier, es fühlt sich stärker an als 118 PS in diesem kleinen Auto. Also die Leistung auf dem Papier und die Leistung, die du spürst, wenn du das Auto fährst, da ist auf jeden Fall eine ziemliche Differenz so.
Ja, dazu kommt natürlich der subjektive Geschwindigkeitseindruck, ne? Du genau. sitzt im sehr kleinen Auto, das ist alles sehr unmittelbar, alles ist dicht, alles ist nicht laut, aber es ist schon sehr präsent alles. Und das muss ja nochmal oben drauf gezählt werden. Also es fühlt sich schon, ja, du hast recht, es fühlt sich nach wesentlich mehr an als 118 PS.
Und Erik, und der sollte sich ja mit dieser Materie auskennen, der hat sogar bestätigt, dass das auch sein könnte, denn der 1.6er soll wohl nach oben streuen. Mhm. Und das wäre natürlich auch interessant, weil die meisten Saugmotoren, das wissen wir ja auch, eher nach unten streuen.
Ja, also weniger Leistung haben als angegeben.
Genau. Und wenn der hier nach oben streut, ja, wäre schon sehr sympathisch.
Ja, es ist wirklich so ein bisschen das Gefühl von so einem kleinen Rennmotor, ne? Also das sind also diese 16-Ventil-Technik. Und das ist ja auch gerade das, dass es so im oberen Drehzahlbereich so richtig abgeht. Ist schon sehr, sehr gut. Also erwartet man gar nicht, wenn man das Auto so sieht, denkt man, ja, der ist ein bisschen sportlich gemacht und so, aber nee, er kann es wirklich.
Ja, das Ding explodiert förmlich richtig, wenn man es drauf anlegt. Und man kann, ohne, das ist ja auch immer noch so ein Ding, man kann jetzt, ohne dass man über die Geschwindigkeit, über das Geschwindigkeitslimit hinausschießt, kann man wirklich extrem viel Spaß haben auf den Landstraßen, ne? Und das geht ja mit heutigen Autos kaum noch, weil drückst du einmal drauf, bist du immer zu schnell eigentlich. Ja. Und mit so einem kleinen Auto mit vergleichsweise wenig Leistung, da hast du eben das, was du eben gesagt hast, mit diesem subjektiven Geschwindigkeitsgefühl einfach einen enormen Vorteil.
Ja, genau. Und es geht ja gar nicht darum, dass man jetzt irgendwie so schnell fährt, wie es nur irgendwie geht. Nee,
überhaupt nicht.
Sondern es geht einfach um die Präzision beim Fahren, um das Gefühl zu haben, irgendwie der Motor möchte so auch ein bisschen getreten werden zum Teil, um auf Drehzahl zu kommen. Und das gibt dann so ein Gesamtpaket einfach, ne? Und dann kannst du das auch easy mit 80 auf einer kurvigen Landstraße genießen und musst nicht irgendwie mit 190 irgendwo lang kacheln.
Absolut, ja. Es geht eigentlich, wie so oft, es geht nur ums Feeling.
Ja, genau.
Und dieses Feeling vermittelt der 106 S16, zumindest da, wo wir ihn gefahren sind, wirklich zu 100%.
Wichtig ist auch, so gerade auf diesen französischen Straßen, wir haben es ja schon gesagt, leicht bucklig, wellig. Was ich so erstaunlich fand, was im Grunde sich mit meinem ersten Eindruck deckt, dass das irgendwie ein sehr solides kleines Fahrzeug ist, es war einfach alles sehr fest und sehr straff und wirkte irgendwie so vom Fahren her, so wie du auch schon gesagt hast, irgendwie noch eine, vielleicht sogar zwei Klassen größer als ein Kleinstwagen. Also alles ja sehr solide gebaut. Für so ein kleines Auto finde ich das schon wirklich, wirklich erstaunlich, weil wenn man so mal zurückdenkt an die Kleinstwagen, die man mal so über die Jahre gefahren ist, wenn man ganz ehrlich ist, da sind auch ganz schöne Klapperbuden dabei gewesen. Ne?
So, ja, absolut.
Und das Gefühl hatte ich gar nicht. Jetzt würde mich natürlich interessieren, sind denn alle 106 so? Oder war das jetzt sozusagen, weil wir hier das sportliche Topmodell gefahren sind, wo dann natürlich wahrscheinlich auch nochmal beim Fahrwerk deutlich mehr Aufwand betrieben wurde, das abzustimmen, vermute ich jedenfalls mal, als bei einem normalen 106. Das wäre tatsächlich interessant, das nochmal rauszufinden.
Ja, das ist eine Frage, die ich dir leider auch nicht abschließend beantworten kann. Aber da sind wir uns einig, einmal mehr. Ja, das Auto macht einen sehr soliden Eindruck.
Ja. Diese Autos so Ende der 90er, um die 2000er rum, ne? Da kommen wir eigentlich, ich glaube, da kommen wir immer wieder drauf zurück.
Da kommen wir
das
wirklich.
Das sind Autos, die wirklich sozusagen einfach irgendwie so vom, wo die Schnittmenge einfach passt, ne? Die sind, fahren sich modern, die sind solide, also viele zumindest, nicht alle. und irgendwie so von der Emotionalität her und so von der Verbindung zum Auto irgendwie noch anders als moderne Autos auf jeden Fall.
Ja, und die fühlen sich halt irgendwie an, als wären die für die Ewigkeit gebaut. Nicht so nur für die nächsten 10 Jahre und dann gucken wir mal, ob sie dann noch
genau,
existieren.
Genau, es
ist
bretthart und nach 10 Jahren denkt man, huch, alles ausgeleiert.
Genau. Und dieses Feeling, ich glaube, das erste Mal, dass wir das thematisiert haben, war beim M5 E39, ja. Folge 17.
Musste ich auch gerade so.
Das war auch schon so ein Auto, wo wir gesagt haben, das fühlt sich einfach an, als würde sich in 20 Jahren noch genauso fahren wie jetzt.
Ja.
Und ja, du hast recht. Aber gut, also bei mir liegt es auch daran, ich habe sowieso halt eine besondere Verbindung zu diesen Autos. 90er, Anfang der 2000er, das war für mich auch irgendwie so die, also A war es die Zeit, wo ich aufgewachsen bin. Also viele dieser Autos kenne ich halt noch so. Die habe ich in Zeitschriften irgendwie angehimmelt. Und ich habe auch das Gefühl, das war so die Zeit, wo sich die Hersteller noch irgendwie Sachen getraut haben und auch halt noch die Möglichkeiten hatten, irgendwie verrückte Sachen auch zu machen.
Ja, so wie beim 106 S16. Da hat sich wahrscheinlich auch irgendwie jemand mal gedacht, ja, wir haben den 106, warum sollen wir denn jetzt nicht den größeren Motor da reinsetzen und ein bisschen was am Fahrwerk machen oder an der Bremse? Und schon ist dann ein super Auto bei rausgepurzelt. So.
Ja.
Also der Aufwand war ja auch überschaubar.
Absolut, ja. Ja, eigentlich sind wir schon fast drin im Fazit, ja. Oder? Schon so halb vermixt. Aber dann lass uns doch jetzt ein richtiges Fazit ziehen.
Jetzt machen wir ein Fazit, ja.
Das Fazit.
Also auch wenn ihr es wahrscheinlich jetzt nicht mehr hören könnt, wenn ihr die anderen Peugeot-Folgen schon gehört habt, ich muss sagen, ein weiterer Hot Hatch, der mich einfach komplett begeistert hat bei Peugeot. Und da frage ich mich dann, verglichen mit heutigen Autos, wo ist uns das abhanden gekommen? Solche geilen, spaßigen, kleinen Autos, egal ob jetzt von Peugeot oder nicht, es gibt es einfach nicht mehr. Und ich rede jetzt nicht mal über bezahlbar. Also ausgenommen von einigen ganz, ganz wenigen, die wir jetzt ja auch schon im Podcast hatten, Fiesta ST oder so, oder eben auch, wenn es noch extremer wird, dann der GR Yaris. Es gibt diese Autos einfach nicht mehr.
Ja, oder es werden zumindest weniger und weniger und weniger. Megane RS führe ich an. Der wird ja jetzt auch eingestellt. Das ist ja auch offiziell schon längst. Also da wird reduziert bei diesen faszinierenden Autos. Ne?
Genau an der falschen Ecke, wenn du mich fragst. Da wird genau an der falschen Ecke gespart.
Naja.
Wir Enthusiasten bleiben wieder auf der Strecke oder müssen halt gebraucht kaufen. Ne?
Ja, und das geht natürlich beim 106 schon noch. Da ist ein großes Angebot da, allerdings nicht bei den Topmodellen. Ne?
Nee, ich wollte gerade sagen.
Da wird's echt eng.
Also ich habe mal geschaut, also in Deutschland aktuell kein GTI, kein S16 im Angebot.
Mhm.
Es gibt halt immer viele so in Frankreich logischerweise, Portugal, Spanien, Griechenland, da sind diese Hot Hatches, auch die 106 Rallye, da gucke ich ja immer, habe ich nochmal ein Auge drauf.
Aber unter 10.000
schwierig.
Ist da auch was...
Schwierig.
Auch kaum was zu machen. Oder die sind halt echt durch dann. Ne?
Und es gibt halt auch sehr wenig Originale, haben wir auch schon gesagt. Ich habe einfach aus Interesse damals Erik mal gefragt, was so ein Auto ungefähr wert wäre, auch in Frankreich, weil wie gesagt in Deutschland kaum ein Angebot vorhanden ist.
Ja.
Er sagte so in Frankreich mindestens 12, eher 14.000 Euro so.
Das ist ja lustig, weil das ja genau die 28.000 Mark sind.
Genau, ja, ja.
Früher, also quasi kein Wertverlust.
Quasi quasi kein Wertverlust nach 27 Jahren. Ja. Wenn ich jetzt so zurückblicke oder wenn wir so zurückblicken auf die 4 Peugeot, die wir da in so Show gefahren sind, welches war jetzt unabhängig vom Preis und so, vom rein vom Fahren dein Favorite?
Immer noch 205 GTI. Weil ich glaube, das ist so ein bisschen so von der Connection her, was du sagtest, so die Autos, die man angehimmelt hat. Und bei mir ist das halt ein paar Jahre älter. Das ist einfach der 205 GTI für mich einfach gewesen. Und so dieses Feeling beim Fahren war da unerreicht. 106 S16 fährt sich auch super. Aber im 205 GTI habe ich einfach noch mehr Frankreich-Feeling drin gehabt. Der ist halt noch so ein bisschen weicher gewesen als der 106er, ne?
Ja.
Ja. Bei dir?
Ja.
Schon auch. 106.
Nee, auch 205 GTI.
Ja?
Muss ich sagen.
Okay, hätte
das
ich nicht
Auto,
gedacht. Krass.
Das Auto hat mich, also beide haben mich nachhaltig beeindruckt. Beim GTI war, glaube ich, meine Erwartungshaltung einfach noch ein bisschen höher und trotzdem hat mich das Auto so abgeholt.
Ja.
Aber der 106 kam schon echt nah dran. Das Einzige, was mich beim 106 mehr gestört hat beispielsweise, war wirklich die Sitzposition. Die fand ich im 205 besser.
Mhm.
Und ja, der 205, der Motor, der ist natürlich auch einfach ein bisschen stärker. So.
Auch ein bisschen durch fehlende Abgasreinigung war der ein bisschen entkorkter, ne?
Ja,
also
genau.
der war schon noch ein Deut spritziger und du musstest halt nicht so hoch drehen.
Genau.
Der war halt bei jeder Drehzahl war der einfach da.
Aber wie gesagt, der 106, der war schon nah dran. Also viel hat für mich nicht gefehlt. Es hat wirklich einen Riesenspaß gemacht. Genau genommen muss man eigentlich sagen, also du weißt es ja schon, eigentlich hat er mir so viel Spaß gemacht, dass ich mir irgendwie 2 Monate später einen 106 gekauft habe.
Ja.
Allerdings natürlich kein GTI und kein S16.
Ja.
Es war dann nur ein 1,4er. Aber der dicke mit 75 PS. Summertime.
Summertime mit Klimaanlage.
Mit Klimaanlage Phase 1.
Ja.
Ja, und da habe ich dann auch gemerkt, okay, was es für Unterschiede im Fahrwerk gibt. Also Motor brauchen wir gar nicht drüber reden. Der Wagen hatte nicht mal ein Drehzahlmesser, er hatte rechts einfach eine große Uhr.
Ja.
Aber auch die schönen Jägerinstrumente.
So, bitte.
Aber ja, ansonsten.
Hat er denn einen soliden Eindruck gemacht?
Soliden Eindruck. Ich bin damit ja in einer Woche 4000 Kilometer quer durch Europa gefahren. Und der hat mich nicht im Stich gelassen, gar nichts. Der lief super. Allerdings das Fahrwerk, bei der ersten Kurve, da merkt man dann wirklich, okay, das ist wahrscheinlich das Standard normale französische Fahrwerk, wo du denkst, okay, wenn ich jetzt ganz, ganz hart einlenke, vielleicht springt die Felge vom Reifen oder so. Ne?
Ja, also 106 S16 muss es dann doch schon sein beim 106er, ne?
oder Rallye. Genau, oder eigentlich ein Rallye, so, weil ich den optisch noch geiler finde.
Ja, der ist, das müssen wir jetzt, am Ende verraten wir es, der ist einfach noch ein bisschen puristischer, ne?
Ja.
So wie du gesagt hast, also da sind die 800 Kilo, 810 Kilo Leergewicht dran. Der ist halt einfach noch ein bisschen, der ist so wirklich Sportgerät dann, ne? Also sehr reduziert, kaum noch was drin, kaum noch was dran, wogegen der S16 ja schon gut ausgestattet war.
Absolut. Ja, und der sieht einfach noch krasser aus, ne? Mit der in weiß, weiße Felgen. Oh. Wenn die nicht so selten und so teuer wären.
Ja. Aber der 106 S16, also wenn man einen erwischen sollte irgendwo auf einer französischen Seite oder so, also 14.000 Euro in dem Zustand so ungefähr, wahrscheinlich ist hier mittlerweile ist auch ein paar Euro mehr wiederum, aber es ist immer noch viel, viel günstiger als ein 205 GTI.
Ja, definitiv.
Und ein vergleichbar spannendes und gut zu fahrendes Auto mit super viel Spaßpotenzial, ne?
Ja, plus, und das darf man nicht vergessen, das habe ich nämlich bei meinem 106 gemerkt, die Ersatzteilversorgung A, gut, ich kann jetzt nicht über spezifische S16-Teile reden, aber grundsätzlich so, die Ersatzteilversorgung ist gut und extrem günstig. Ich habe einen Blinkerhebel getauscht, für 12 Euro gekostet. Neuer Blinkerhebel, 12 Euro. Neuer Ölmessstab, 3 Euro.
Tja.
So.
Das sind gute Preise einfach.
Das sind faire Kurse, auf jeden Fall. Ja, das war wirklich ein Erlebnis. An dieser Stelle müssen wir dann auch sagen, dass quasi das Quartett jetzt vollständig ist von Autos, die wir in Frankreich bei Peugeot gefahren sind.
Das stimmt, ja.
Wir müssen wieder los.
Ich wollte gerade sagen, ich habe auch gerade überlegt, okay, wie kommen wir da jetzt schnell wieder hin? Ein bisschen was gibt's ja noch. Alles klar, aber es gibt ja auch noch ein paar andere Hersteller, die auch noch irgendwie gut gefüllte Museen haben, wo wir auch noch mal anklopfen wollen.
Absolut, ja. Aber an dieser Stelle auf jeden Fall noch mal vielen Dank an Peugeot, vielen Dank an Erik.
Merci beaucoup.
Der uns auch super Strecken daraus gesucht hat. Autos zum Großteil, die ich vorher vielleicht ganz cool fand, aber nicht wirklich auf dem Schirm hatte. Und einmal mehr hat dieser Podcast dazu beigetragen, dass es da Autos gibt, die ich jetzt in meiner imaginären Traumgarage schon gerne alle hätte.
Ja, viel Potenzial auf jeden Fall.
Absolut.
Gut, Jan, das war Folge 75.
Jo.
Auf 75% in Richtung 100 sozusagen. Der Peugeot 106 S16. Nächste Woche gibt es ein elektrisches Auto.
Mhm.
Ein rein elektrisches BEV.
Ja, von einer Marke. Da hatten wir erst ein einziges Modell von bisher.
okay. Ja, stimmt.
Ja.
So, und jetzt könnt ihr wieder raten. Ich bin gespannt, ob jemand drauf kommt.
Ich bin auch gespannt.
Vielleicht beobachtet uns jemand hier heimlich bei einer Tiefgaragenausfahrt.
Genau, macht immer nur so Checklisten. Genau. Okay, das Auto sind sie gefahren.
Alles klar. Vielen Dank für heute, Jan.
Ja, immer gerne. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und dann hören wir uns nächste Woche, ne?
So sieht das aus. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.